Game Changers, Level nach oben, Bro. Level nach oben.
Leveling
Bro.
Up.
Leveling up. Ey, ich hab, ich komme gerade, ich bin eine Stunde aus der Stadt herausgefahren, aus Nashville. Ich war eine Stunde südlich und es ist echt crazy, wenn du hier aus Nashville, sagen wir, 20 Minuten raus bist, dann bist du in so einem richtigen, idyllische Landschaft, Bro. Das sind Hügel, also nicht wirklich Berge, das sind so Hügel, ja. Und alle grün, grünes Gras, grüne Bäume obendrauf. Und auf jeder Hügelspitze hat dann so ein Farmer irgendwie sein Haus gebaut. Und es ist dann nicht irgendwie so, ja, ein kleiner Stall oder sowas. Es sind so richtige Big Daddy Villa-Häuser. Nice. Und unten sind dann die ganzen Ställe und keine Ahnung. Und da bin ich eine Stunde rausgefahren und habe mir da eine Grass-Fed, Grass-Finished Kuh gekauft. Direkt vom Bauer mit Handschlag. Die haben die geschlachtet, die haben die zerhackt und eingefroren. Und ich habe dann in so einem riesigen, ich habe bei Walmart noch so einen riesigen Cooler kaufen müssen, damit ich das transportieren kann. Wir haben ja auch gemeint, irgendwie, die gefrieren das runter auf negativ 10 Grad.
Ach krass.
Mit so einem speziellen Gefrierprozess, rein in die Gefriertruhe jetzt nach Hause. Ich habe noch einen extra Gefrierschrank kaufen müssen, damit das Ganze reinpasst hier nice. Im Apartment. Und jetzt bin ich erstmal stocked up, was Protein angeht für die nächsten.
Sehr, sehr geil, Mann. Ja, welcome to the good life, Mann. Wir machen das ja auch eine Weile schon. Und ich schwör's dir, du hast noch nicht probiert, oder?
Nee, Mann, noch nicht.
Die Qualität, das ist nochmal ein komplett anderes Level. Es ist echt anders, Mann. Das schmeckt besser. Es ist einfach, die Qualität ist
Die Farbe von dem, die Farbe von anders, dem Fleisch ne? ist auch anders.
Ja, genau.
Weil du einfach, viel dunkler.
Das ist naturell, das ist frisch für dich vorbereitet, geschlachtet. Das wirklich, die Kuh lebt wirklich ein paar Kilometer.
Ich bin an den Wiesen vorbeigefahren, wo die Kuh wirklich ist und sowas.
Genau.
Und auch so von, weißt du, ich bin auch so Yoga spirituell angehaucht und sowas. Und es freut mich auch so, dass diese Kuh zumindest ein gutes Leben hatte. Die hat nicht nur so das Innere von so einem Stall gesehen und wurde gepeitscht und ich war so. So, und die hat gut gelebt hier in Tennessee, auf den Wiesen, auf den Weiden. Und jetzt spendiert sie ihr Fleisch an mich. Dankeschön.
Sehr gut, aber wie bist du da drauf jetzt gekommen? Einfach mal ausprobieren, oder?
Einfach ausprobieren. Also du musst die übel im Voraus bestellen. Das heißt, ich habe das Ganze im Januar direkt bestellt, als wir hier angekommen sind. Und du weißt dann nicht genau, wie lange das dauert, bis deine Kuh geschlachtet ist und sowas. Und die haben jetzt vor einer Woche angerufen, boom, boom, dass die ready sein wird. Dann musste ich alles präparieren und das Fleisch holen. Es war eigentlich geplant, dass es sozusagen mein Protein für die Off-Season Prep jetzt ist, aber
genau,
ich weil
timingmäßig
halt
ist jetzt ein bisschen off, weil du haust eine Woche ab, oder? Und dann
Sonntag
mit Brit, Alter. Brit und Sigi, Alter. Also, da hauen sich
Fleisch. Ja, geil, die Breastmilk wird extra proteinlastig sein.
Extra, extra potent sein.
Ich sag dir, Bro, Baby macht schon guten Progress. Erster oder zweiter Arzttermin. Wir sind im 98. Percentile, was Length angeht. Das heißt, Größe geht schon mal gut.
Was das heißt, übersetzt. Es ist nur, wenn du 100 Babys hättest, nur zwei von denen wären größer wie er. Weißt du, was das heißt?
Muskelmasse müssen wir noch ein bisschen draufpacken. Gewicht ist nur so 89. Aber das ist okay.
Ja.
Lieber lang als heavy, dann kriegt man keine O-Beine und sowas.
Aber macht sich gut, isst gut, alles, chillt.
Isst schlafen. Gut, isst viel zu viel, schläft zu wenig, die usual Combo. schläft tagsüber, nicht nachts, diese Art und Weise.
Ja, Mann, das heißt, Alter. Du musst deinen Schlaf nehmen, Alter, wenn das Baby schläft.
Wo es geht, wo er kommt.
Wo
er kommt, Alter. Das heißt, ich habe ein bisschen lachendes Auge, weinendes Auge, wenn ich jetzt nach Houston komme. Ich werde viel verpassen, aber gleichzeitig 8 Stunden Schlaf, Baby, here we go.
Alter, das wird mir das nicht hören, Alter.
Nein. Hört deine Frau den Podcast? Deine Frau kann Deutsch noch nicht so gut, oder?
Nee. Aber sie hört sie ihn an?
Gelegentlich. Sie hört die Clips zumindest. Die Clips auf Instagram schaut sie sich an, aber ich glaube, die ganze Folge hört sie sich nicht an. Das heißt, wir haben ein bisschen hier so girlfreie Zone. Wir können wirklich, wir können reden, was wir wollen.
Wir können auspacken.
Wir können Scheiße labern. Anyway. Wir haben heute wieder eine spannende Folge. Wir haben wieder einen Gast da dabei. Sehr geehrt. Sein Spitzname ist King. Also wir haben Royalty wirklich, österreichische Royalty am Start. Marc gibt gleich das Intro, aber davor gehen wir rein. Let's go.
Herzlich willkommen zurück, Leute. Game Changers Episode 52?
53.
53, look at, 53. Look at us.
Let's go.
wie Jakob erwähnt hat, wir haben heute wieder einen sehr coolen Gast am Start. Österreichische Royalty, Bernhard Reimann, segnet uns heute mit seiner Anwesenheit. Ihr kennt ihn alle. Er ist der Starting Left Tackle bei den Indianapolis Colts. Mittlerweile geht er in seine vierte Saison, wurde 2022 in der dritten Runde von denen gedraftet und ja, hat sich richtig stark etabliert. Er ist der etablierte Starter bei denen und ist einer der top-graded Left Tackle in der Liga mittlerweile. Also wir sind sehr gespannt, ihn begrüßen zu dürfen und freuen uns ein bisschen mit euch seine Story zu teilen. Bernhard, willkommen bei Game Changers,
Danke.
Lang erwarteter Gast, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Wie geht's? Ja, dir? Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ja, sehr gut, alles gut hier. Wie geht's euch?
Gut. Muss man direkt erzählen, Mann. Ich hab auch jetzt Baby hier im Haus. Wie sieht's aus? Genau. Wie läuft's schlaftechnisch, die Routine?
Ja, es geht eigentlich. Sie ist jetzt, also unser Baby ist jetzt 2 Monate alt. Sie wacht jetzt auch nachts nur mal einmal, also einmal pro Nacht auf. Was geht. Oh. Und jetzt sind wir sind schon mal am Come-up. Also es wird wirklich jede Woche besser. Oh, und nice. Ja, aber einfach bestes Gefühl. Ja.
Hammer.
Jakob, wo bist du denn gerade? So in der Nacht ist er kleiner noch wach.
Digga, alle 3 Stunden, Mann.
Minimum. Das war bei uns auch so.
Eine gute Nacht ist dreimal aufwachen, irgendwie sowas. Eine schlechte Nacht ist, wenn er so in dieses Cluster-Feeding reinkommt, dann irgendwie jede Stunde irgendwie was will. ist was ist. Ich tue alle Windeln wechseln, das ist meine Contribution. Das heißt, ich wache auch wirklich auf, tue Windeln wechseln, dann Schlafmaske wieder auf und gehe pennen.
Genau, das mach ich auch.
Muss Mom regeln, aber Mann, Digga, das ist echt, ist nicht für schwache Nerven. Und Marc, du hast das Ganze jetzt schon dreimal hinter dir, ne?
Dreimal. Aber ganz ehrlich, an der Stelle ganz kurz ein Shoutout an meine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat komplett die Nachtschicht immer übernommen. Ich habe die Morgenschicht übernommen. Wow. Also ich bin dann früher aufgestanden, so um 6 rum und habe das Baby genommen und war dann, und sie war dann durch. Also sie hat bis 9 oder so geschlafen, aber in der Nacht, hands off.
Wie habt ihr das gemacht,
nur, alles gefüttert, alles.
Nur damit ich diese Strategie vielleicht hier auch einführen kann. Wie hast du es gemacht mit Breastfeeding dann? Habt ihr Formula gegeben oder hatte sie schon gepumpt im Voraus und so?
Sie hatte also alles gepumpt, ja genau. Also ja, wir haben total für die ersten 6 Monate ist komplett nichts anderes außer Brustmilch, ja.
Unsere Milchproduktion ist noch nicht hoch genug gerade, deswegen.
Daher ist dieses Cluster-Feeding gar nicht so schlimm. Also, ja.
Anyway, wir machen das mit dem Papa. So, für alle Leute, die wegen Football gekommen sind, hier ist 1 Stunde Baby Talk mit Jakob, Marc und Bernie.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, für die Leute, die noch nicht familiar sind mit Bernhard Reimann und deinem Resume aus Österreich. Linker Tackle für die Indianapolis Colts zurzeit. Und wir wollen heute ein bisschen einfach über deinen Weg reden. Offensive Line ist immer irgendwie was unter dem Radar fliegt. Und ich glaube, vielen Leuten ist es nicht klar, dass wenn du ein etablierter Offensive Lineman bist in dieser Liga, dann hast du neben einem Starting Quarterback die meisten Snaps auf dem Feld. Das heißt, in deiner Karriere, die jetzt schon 4 Jahre bestimmt geht, oder ins vierte Jahr geht, ne?
Ich komme jetzt ins vierte Jahr.
Ins vierte Jahr. Wenn wir allein deine Snaps addieren würden, dann bist du schon jetzt einer der internationalen Spieler bestimmt mit den meisten Snaps in dieser Liga. Und wir wollen einfach mal ein bisschen von vorne anfangen. Du bist aufgewachsen in Österreich, Wie bist du mit Football in Kontakt gekommen? Wie hat das Ganze bei dir angefangen?
Ja, also alles ziemlich ungeplant eigentlich. Ich war nur zufällig. Also ein paar Freunde von mir haben damals, ich war 13 Jahre alt, haben mit Footballspielen einfach so auf der Straße angefangen. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein cooler Sportart, taugt mir. Und ich habe zu der Zeit gerade mit Fußball so ein bisschen, es ist ein bisschen langweilig geworden, es war einfach kein Anreiz mehr da. Und dann habe ich mir dann entschlossen, zum Trial zu gehen von den Vienna Vikings. Und ja, und seitdem einfach dann jeden Tag ein bisschen mehr einfach in die Sportart verliebt und habe mehr und mehr gelernt. Ich hatte natürlich am Anfang gar keine Ahnung, ich habe noch nicht mal die Regeln gekannt, ich habe die Positionen nicht gekannt. Aber ja, also wie gesagt, bei den Vienna Vikings, die haben so die Rookie School, wo ich die wirklich von ganz unten aufsammeln, also Schritt für Schritt alles erklären. Warte mal,
das ist, glaube ich, was wir in, also aus den deutschen Vereinen kenne ich das nicht, die haben eine Rookie School, wo die sozusagen, wenn du Football-Anfänger bist, dir wirklich die Regeln beibringen und alles?
Ja, also die ganzen Basissachen, so hast du dieses Tryout, wahrscheinlich eh überall, und dann die ersten, was weiß ich, 2-3 Monate bist du wirklich nur mit den Rookies zusammen und dann machen sie so, wir fangen heute nur an, Bälle zu fangen, für alle wahrscheinlich. Außer du bist halt offensichtlich O-Liner oder D-Liner, da vielleicht nicht, aber so in meinem Fall, sie wussten noch nicht mal, welche Position ich spielen würde. So, ja, wir versuchen mal, dass du den Ball fängst. Bälle werfen hat überhaupt nicht funktioniert bei mir, weswegen ich dann halt gleich direkt mal zum Receiver eingestuft wurde. Aber nein, die haben da echt einen super Job, machen die dort.
Also und alle deutschen Vereinsmitglieder, die hier gerade zuhören, einfach mal bitte ein paar Notizen machen hier, wie das Ganze in Österreich läuft. Weil ich kann dir sagen, wie das Ganze, also ich will jetzt nicht für die Frage gleich sprechen, aber in Stuttgart und Umgebung gehst du einfach zum Training hin und sagst, hey, ich will mal anfangen. Und dann schicken die dich auf den Platz und machst einfach mal mit.
Ja. Ja, das ist nicht groß aber, mit. Das ist aber ähnlich wie in den USA. In den USA ist ja auch, wenn du auf der Highschool bist, du hast ja normalerweise einen, wie nennt man das? Einen Rookie-Team, nicht Rookie.
Ja, ein Varsity. Ein Junior Varsity.
Also, ja, genau. Du hast Junior Varsity und ein Varsity-Team. Also, das sind die Älteren, also die Sophomores und Älter, die ihr eigenes Team spielen und dann die ganzen Freshmen haben ein anderes Team, ne?
Ja, es macht Sinn. Es macht Sinn. Absolut. Für mich ist es komplett logisch, dass du einem Football-Anfänger erstmal 2 Monate lang die Regeln erklärst und mal, hey, lauf mal ein paar Routen, fang mal ein paar Bälle, hab einfach mal ein bisschen Spaß. Bei uns war das direkt in die Feuertaufe rein. Und wenn wir ein Pad und Helm rumliegen haben, was dir passt, ey, angeschnallt und ab geht's.
Geil.
Ja, das ist das Beste, Mann. Also so ein uraltes Pad, das irgendwie 20 Jahre alt ist. Ja. Hier, das dürfte dir passen und let's go.
Los geht's.
Aber dann weißt du zumindest gleich, ob es dir gefällt oder nicht, weil dann bist du halt gleich mittendrin und dann,
wenn du dann bist du wieder weg. Genau, dann machst du wieder Oklahoma-Tour einmal und dann ist die Sache geregelt.
Aber du hast einen interessanten Punkt gebracht, Herr Bernhard, dass du hast tatsächlich als Receiver angefangen, ne? Und dann später die Transition auf Tight End gemacht. Und dann das mit dem O-Line, das kam ja erst im College irgendwann, hast du diese Transition auf O-Liners gemacht, ne? Was ja auch viele Leute, ich weiß nicht, ob das Leuten bekannt ist, dass er wirklich aufs College noch als Tight End gegangen ist. Und diese Transition, er spielt wirklich erst seit, so gefühlt, seit 5 Jahren an O-Line, oder nicht?
Ja, genau. Ja, als ich damals noch mein Highschool-Jahr hier gemacht habe, ich war Austauschschüler für ein Jahr, und ich bin zum ersten Mal auf die Uni gegangen, haben sie so gesagt, ja, du hast die Größe, Receiver zu spielen, aber du bist einfach zu langsam. Deswegen nimm mal ein bisschen Gewicht zu und werd halt Tight End. Und das war halt der einzige Grund, weswegen ich dann Tight End geworden bin. Und ja, das hat sich dann auf der Uni, habe ich auch die ersten 2 Jahre eben Tight End gespielt. Und dann aus Not eigentlich heraus dann zur O-Line gewechselt, weil wir einfach viele entweder verletzt waren, eben Uni-Abschluss gemacht haben und dann hatten wir auf einmal, was weiß ich, 6-7 O-Line am Team, was halt für in den USA halt extrem wenige sind. Und dann haben sie mal gefragt, ja, wer will mal ausprobieren und weil ich halt damals schon sehr viel als eben geblockt habe für Tight End. hat sich das irgendwie so ergeben und das eine hat dann zum anderen geführt.
Wow, wie lange hat es gedauert, dass du dich auf der neuen Position wirklich wohlgefühlt hast? Weil ich habe ja auch Positionen gewechselt. Ich bin, granted, nicht in der Offense umgeswitcht, sondern ich bin von Linebacker zu D-End, zu Linebacker zu Tight End geworden. Und bei mir war gerade eben diese Transition wirklich sehr, sehr schwer am College. Wie lange hat es bei dir gedauert, dass du so gemerkt hast, okay, hey, warte mal, ich kann die Position wirklich spielen und ich kann vielleicht sogar hier auf der Position starten am College?
Ja, eigentlich extrem schwierig zu sagen, weil das Jahr, in dem ich gewechselt habe, war 2020. Also ich habe gewechselt im Frühjahr und dann ist Corona, hat alles angefangen und dann haben sie uns gleich mal gesagt, ja, die Saison ist abgesagt, macht euch mal keine Sorgen, ja, trainiert einfach weiter und wir spielen nächstes Jahr vielleicht wieder.
Wie viele Spiele habt ihr am Ende des Tages gemacht in der Saison?
6 Spiele, also wir hatten eine halbe Saison. Und das und dann, ja, ging dann eigentlich besser als erwartet. Und dann, wie gesagt, dann hatte ich doch noch eine volle Season. Also ich hatte die 6 Spiele und dann hatte ich im Jahr drauf, in 2021, dann noch die 12 Spiele. Und das war es auch schon wieder. Dann war NFL Draft und dann musste ich mich vorbereiten auf das nächste Level.
Also, Leute, versteht ihr, was er gerade sagt? Er hat nur 18 Karriere College-Spiele auf Left Tackle gespielt. Und direkt, und das Krasse daran ist, und da gehen wir später noch mal rein, wurde trotzdem dadurch als Nummer 1, als First Rounder sogar gehandelt.
Ja.
Based auf 18 Games, was halt schon crazy ist. Aber ich würde ganz kurz noch mal ganz zurückspulen. Okay, du bist in die USA als Austauschstudent gegangen. Wie kam es dann, dass du dich für Central Michigan entschieden hast? Wie kam das zustande? Oder hattest du andere Offers? Oder wie war der Prozess für dich?
Also wenn du dich als Austauschschüler von der Highschool irgendwie anmeldest, geht das normalerweise so ein Austauschprogramm und du meldest dich einfach an, füllst das Online-Profil aus, du zahlst ihnen und dann ist so wie ein Blind Dating quasi, wo jede Familie in den USA kann dich auswählen, die dich halt will. Und du hast da null irgendwie was zum Mitreden. Und dann wurde ich halt von einer Familie in Michigan ausgesucht. Und dann bin ich halt dort angekommen, hatte keine Ahnung, wie die Schule dort ist, wie das Footballprogramm dort ist, wie die Familie ist. Aber glücklicherweise für mich war es einfach, dass die Familie hatte Connections zu Central Michigan.
Wenn ich das richtig verstehe, dann hattest du praktisch aber wie ein familiäres Support-System eigentlich am College auch, weil ich bin mir sicher, deine Gastfamilie ist zum Besuch gekommen und hat dich da ein bisschen in die Arme greifen können. Hat es dir geholfen, da am College dich ein bisschen zurechtzufinden, weil ich bin mir sicher, für dich war es auch nicht easy, direkt aus Österreich die Transition in dieses amerikanische System zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach diese extra Unterstützung zu haben, einfach war riesig für mich.
Ja.
Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auch so generell schnell dort gut eingefunden. Einfach mit den Jungs dort auf der Uni. Also
Wie ging es mit dem Englisch für dich? War Englisch irgendwie easy? War es ein Problem?
Dadurch, dass ich auch schon ein Austauschjahr gemacht habe, konnte ich mich schon mehr an so das Gesprächsenglisch, das amerikanische Gesprächsenglisch gewöhnen. paar Leute so aus dem Süden unten, also ein paar Teamkollegen aus Alabama zum Beispiel, habe ich am Anfang gar nicht verstanden.
So, what?
Das ist dann auch nur besser geworden, ja. Also, ich habe nicht mal gewusst, welche Sprache die sprechen teilweise. Aber, nein, das ist dann auch, nach einem Semester ist es dann gleich einfach geworden.
Nice. Okay, lass weiterreden über die 18 Games. Okay, wir haben 18 Games absolviert. Und dann geht's 2022, der Draft steht vor der Tür. Damals haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben uns damals beim Super Bowl, das war Super Bowl 22, haben wir alle drei uns damals in LA getroffen. Und ich weiß, damals viel Hype um deinen Namen. Sagt, boah, das Raw O-Lineman aus Central Michigan und er hat so viel Upside und könnte in der ersten Runde gehen. Und hat dann doch bis zur dritten Runde gedauert. Nehm uns da mal mit rein, einfach so die Draft-Prep und mit diesem Hype, der um deine Person war. Und dann vielleicht dann doch in Anführungszeichen nur in der dritten Runde gedraftet zu werden? Wie war das für dich?
Ja, also so einfach die ganze Erfahrung drumherum, also zum Senior Bowl zu gehen, zum Combine zu gehen, sind so Sachen, die ich mir davor nie irgendwie erträumt hätte. Und dann bist du auf einmal im Stadion, im Heimstadion in Lucas Oil Stadium,
genau.
Und bist du beim Combine dabei und einfach ganz krasses Gefühl. Es ist einfach so schnell vergangen auch, also weil irgendwie jede oder alle paar Wochen ist da was anderes angestanden und dann auch jede Woche triffst du dich natürlich auch mit den Teams und du hast diese Interviews, du hast die Private Workouts und alles und ja. Das war einfach, ja, ganz, ganz verrückte Zeit.
Ja, also diese Phase für dich ging dann vom Ende deiner College-Season bisschen Prep gemacht zum Senior Bowl, bisschen mehr Prep gemacht, Combine, trainieren, Draft Night.
Ja, aber dann natürlich zur selben Zeit
diese ganzen Meetings, diese Private Visits und alles.
Visum, Aufenthalt, also mit Aufenthaltsgenehmigung und alles, musste man das natürlich aufrechterhalten. Also in der Zwischenzeit musste ich auch immer eben die Kurse belegen, die Vorlesungen.
Du warst noch an der Uni in dem Frühjahr.
Also ja, ich bin immer hin und her geflogen. Wenn man sonst eben sein Visum verliert und dann hat man 60 Tage oder so, um da irgendwie das Land zu verlassen.
Weiß ich nicht, Leute.
Ob es da vielleicht eine bessere, da wird es sicher eine bessere Variante geben, um das zu lösen.
Willst du wissen, was ich gemacht habe? Ich hatte tatsächlich davor schon gegraduated. Mhm. Also ich war nicht mehr in der Schule. Um meinen legalen Status beizubehalten, habe ich mich für ein Programm beworben, das heißt OPT, das heißt Optional Practical Year, wo du für ein Jahr in der USA arbeiten darfst. Mhm. Und ich war dann angestellt bei meiner Agency und habe halt dieses angestellt und mein Job war, dass ich trainiert habe. Und recovered habe damals vor meiner ACL-Injury noch und hab dann und war dann so dadurch legal noch in den USA. Und der nachdem Mark, ich dann gedraftet wurde, das war meine Agency, hat sich den Plan überlegt. Genau, dann habe ich dadurch, als ich dann gedraftet wurde eben, dann bin ich auf Arbeitsvisum umgestiegen von den Cowboys damals. Aber interessant,
ey. Ja. Ey, Jungs, ey, vorsichtig, Digga.
Umgeht das System ein bisschen.
Ja. Ansonsten habt ihr die Ice Agents zu Hause, Digga. Ich bin ja zum Glück American Citizen. Ich halte jetzt nicht meine Social Security Karte hoch, die hier zufälligerweise liegt, aber ich bin ja zum Glück American Citizen. Das heißt, ich musste mir um sowas keine Sorgen machen. Aber das natürlich auch macht das Ganze nicht leichter, wenn du gerade in der stressigsten Phase bist von deinem Leben und gleichzeitig irgendwie noch zur Vorlesung gehen musst, 4-5 Mal die Woche.
Ja, das ist generell schrecklich. Und dann, weil auch mit dem Studentenvisum, dann du darfst, glaube ich, nur die Uni für. Du musst dir immer sagen, wo du hingehst, wenn du den Campus da verlassen möchtest. Wenn du irgendwie was arbeiten möchtest im Sommer, musst du es immer von der Uni angestellt sein. Wie gesagt, mit den Pre-Draft-Sachen. Also, es war immer extrem kompliziert. Also, die ganzen Aufenthaltsgenehmigungen und da irgendwann versuchen, so mit den Regeln da mitzuspielen, war schrecklich.
Mhm.
Das war auch bei uns, hat dann auch das NIL angefangen und da haben sie dann auch gleich gesagt, nein, akzeptiere gar nichts, weil du wirst halt nur so ein Land rausgeschmissen quasi. Mhm. Aber dafür haben sie jetzt auch schon Lösungen gefunden, dass man da irgendwie drumherum arbeiten kann.
Wir klauen den Amerikanern die guten Football-Jobs mittlerweile. Anyway, du hast dann den Draft-Prozess natürlich durchgegangen. Hast du schon voraus gewusst, welche Mannschaften wirklich Interesse haben? Wie lief deine Draft-Night ab, als du da sozusagen darauf gewartet hast, deinen Namen zu hören?
Ja, also ich hatte immer schon eine gute Connection einfach mit den Colts generell, obwohl es damals noch ein anderer Coaching-Staff war.
Mhm.
Also ich hatte immer ein gutes Gefühl darüber, aber dann am Draft-Weekend hatte ich keine Ahnung, was dann eben passieren würde. Aber dann, wie ihr vorher schon angesprochen habt, wenn man dann natürlich mit den Erwartungen reingeht, man liest im Internet, ja, ich könnte First-Rounder sein, man geht einfach mit Erwartungen rein und man natürlich weiß man, mit jedem Draftpick verliert man dann auch an Geld und alles. Und du denkst also, ja, erste Runde, ich kann gleich mal direkt Familie aushelfen, mhm. ich kann direkt gleich Leben verändern, ich kann direkt was damit machen. Mhm. Und einfach, und man ist natürlich auch jung, man freut sich einfach drauf. Es ist einfach eine Situation, die man nie so erwartet. Und dann, wenn man aber durchgeht, also wenn man dann diesen Prozess durchgeht und dann am Draft-Wochenende da sitzt und dann ein Draft-Pick nach dem anderen geht und dann das sagt, der Typ hätte eigentlich nach mir gedraftet werden sollen. Es tut schon weh irgendwie. Und dann war es auch so, es hat dann auch so die Erfahrung ein bisschen so vertrübt, einfach sauer gemacht. Mhm.
Weil anstatt zu genießen, dass du dich freust, hey, ich werde gedraftet, gehst du rein mit diesen Erwartungen und mit jedem Namen, der gerufen wird, denkst du, okay, die denken, ich bin schlechter als der, die denken, ich bin schlechter als der, ich verliere Geld mit jedem Namen, der kommt. Das trübt natürlich die Experience ein bisschen. War das was du in dein erstes Jahr mitgenommen hast, ein bisschen als Antrieb, dass du so diesen Chip auf deiner Schulter hattest, wo du sagst, so, hey, ihr habt mich bis zur dritten Runde fallen lassen und hab watch this.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich dann nochmal eine, also das motiviert dann nochmal mehr. Mhm. Aber im Endeffekt muss ich dann aber auch einfach darüber hinwegsehen, weil überhaupt in den, also gedraftet zu werden an sich war eigentlich eine so coole einfach Erfahrung. Mhm. Und wenn du zu lange in dieser Was-wäre-wenn-Welt gesteckt wärst oder was andere Leute hätten machen sollen, wann sie dich gedraftet sollen, der ist jetzt schlechter oder der Typ, der vor mir gedraftet wird, spielt jetzt gar nicht mehr in der NFL. Also wenn du zu lange in dieser Welt lebst, das macht du deinen eigenen Kopf kaputt. Also da hatte ich dann auch selber, weil auch wenn du gedraftet wirst, du machst trotzdem mehr Kohle, als du jemals in deinem Leben davor gemacht hast. Aber alles, woran du denkst, eben ist so, ich habe aber so und so viel verloren. Obwohl du es eigentlich nie hattest, aber in deinem Hinterkopf hattest du immer diesen Gedanken, ja, ich hätte das verloren. Mhm. Und das war dann eben auch eine komische...
Waren da vielleicht ein paar Teams in der ersten Runde, wo du gedacht hast, hey, da ist eine gute Chance, da könnte ich vielleicht landen?
Ja, also dann zum Beispiel New England Patriots, Dallas Cowboys, also hatten mich beide zu diesen Top 30 Visits eingeladen.
Oh, ja.
Voll gut behandelt, ich hatte gute Gespräche mit ihnen und du denkst halt auch, ja, ich habe da jetzt wirklich, was weiß ich,
eine gute Chance.
Ja, gute Chance, dort gedraftet zu werden und ja, dann funktioniert es nicht und dann haben wir dann in den nächsten paar Jahren diese Teams dann auch wieder gespielt und dann freut man sich auch umso mehr, dann diese Teams zu spielen und zu zeigen,
was sie verloren haben, genau.
Die Rechnungen werden noch bezahlt, ey. Das ist Hammer. Lass ein bisschen über dein erstes Jahr reden, Mann. Wie war deine Transition dann in die Liga rein? Ich meine, du bist reingekommen, klar als Draft-Pick, dritte Runde ist immer noch ziemlich hoch, meiner Meinung nach, also undrafted. wie bist du umgegangen mit den Expectations und wie war die Competition für dich dann im Trainingslager und die Journey von, hey, ich bin jetzt ein Rookie, froh hier zu sein, zu ich bin wirklich auf dem Feld und krieg die Chance zu spielen?
Ja, also es war eigentlich krasses erstes Jahr einfach, also von Rookie in den ganzen Rookie-Duties, die man machen musste.
Was sind das bei euch gewesen?
Also zum Beispiel singen natürlich im Trainingslager. Mhm. Dann natürlich Rookie-Dinner. Für den O-Line-Meeting-Room mussten wir natürlich Snacks besorgen. Jeden Morgen mussten wir eben, also eine halbe Stunde früher hinkommen, um Popcorn und Kaffeemaschine einzuschalten und mal vorzumachen. und solche so Kleinigkeiten einfach, wenn du dann am Trainingsplatz bist, musst du halt die ganzen Geräte hin und her räumen, die ganzen Dummies mitnehmen und dann nach dem Training wieder wegräumen. Und wenn das noch nicht gemacht wird, wird dann auch wieder gleich eine Geldstrafe ausgegeben. Und schrecklich.
Ist anders,
schrecklich. Leute. Ja. Also ich sage ehrlich, aus den ganzen Rookies haben die O-Line-Rookies den härtesten Job. Mhm. Weil da wird, am meisten so gefeuert. Ja.
Es
da
ist
wird
so crazy, so viel diese Snack-Geschichte. Jedes Team macht diese Snack-Geschichte, wo jeden Tag, ihr müsst sicher gehen, dass im O-Line-Room die Snacks sind immer aufgefüllt. Die müssen immer voll sein. Weil und wir sogar nicht, als andere, sogar die anderen Leute, andere Positionsgruppen gehen in den O-Line-Room, um sich Snacks zu holen.
Dann nehmen sie einfach alles. Und dann, wir hatten zwei so riesen Kisten, die mussten immer gefüllt sein, weil innerhalb von einer Woche war eine einfach leer. Einfach, es war alles weg. Und so viel hätte man gar nicht als Snacks essen können, als jetzt für die O-Liner. Also ich weiß gar nicht, welche anderen Spieler, Coaches und alles dort drinnen waren, aber ja, es hat sich angefühlt, als hätte das ganze Gebäude dort mitgegessen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Bro. Ich gehe mal im Online-Room vorbei, Bro. Die haben die ganze Auswahl, die haben die guten Snacks, die teuren Snacks. Das ist Hammer.
Krass, cool.
Aber und dann haben wir jetzt die Snacks und jetzt haben wir den Job weitergegeben und jetzt kann ich das
machen. Ja, so ist es. Da jeder muss da mal durch. Ja.
aber das ist, lass mal vom off the field ein bisschen auf on the field gehen. Wie war die Situation, die du da gekommen bist? Gab es einen Pfad für dich schon von vornherein, dass sie gemeint haben, hey, du hast eine gute Chance zu starten? War das ein bisschen was, wo du in Competition warst mit jemandem? Wie war da dein Weg, um wirklich aufs Feld zu kommen?
Ja, also sie hatten... in der Offseason haben sie den Left Tackle re-signed, haben einen einjahres, was weiß ich, 5 Millionen Vertrag gegeben und haben gesagt, ja, es ist quasi seine Position, aber dieser Rookie, dieser Österreicher, der wird dir halt mit die Competition sein, der wird dich halt versuchen voranzutreiben. Und dann habe ich am Anfang von der Saison, haben wir uns so ein bisschen abgewechselt, aber dann habe ich dann den Job endlich gewonnen, dann wieder verloren, wieder gewonnen. Also da gab es schon mal, also aus persönlicher Sicht gab es schon mal so die Höhen und Tiefen.
Mhm. Und ja, geh doch da ein bisschen rein. Du hattest sozusagen mehrmals die Chance, wirklich zu starten und hast dann die Chance wieder weggenommen bekommen von den Coaches. Wie hat sich das angefühlt? Also ich kann mir vorstellen, als Rookie denkst du ja, Digga, so okay, ja, die haben mir jetzt eine Chance gegeben, jetzt nehmen sie die weg. Ich krieg die jetzt so schnell nicht wieder zurück. Da die Ruhe zu bewahren und weiterzuarbeiten, war da dein Mindset oder dein Approach?
Ja, also diese Mindgames waren einfach extrem schlecht für den Kopf einfach. Für die Mentalität einfach schrecklich. Ich kann mich noch erinnern, mein Papa war dann mal auf Besuch irgendwann mit der Saison und wir haben mal das Trainingsgebäude gezeigt, ich glaube Dienstagabend, wo halt dann keiner mehr dort war, aber unser Assistant O-Line Coach sitzt in einem O-Line Raum drinnen und wir zeigen ihm halt, wo ich halt sitze, in der zweiten Reihe eben als Backup. Und er sagt dann so, ja, aber du weißt eh, du warst ja mal in der ersten Reihe, aber jetzt musst du dich halt wieder hinten anreihen. Sagt er so vor meinem Vater und dann so. Solche Sachen, die dann auch nicht nur so persönliche Ebene wehtun, aber dann du genierst dich dann auch dafür.
Klar. Und,
solche Sachen waren einfach schrecklich. Aber ich habe dann mit Familie und Frau auch dann ein extrem gutes einfach Support-System daheim gehabt und dann konnten wir uns da einfach von dem Football dann auch dann dienstags oder montagabends nochmal abschalten, dann wieder mal zurücksetzen und dann darüber einfach zu realisieren, dass man dort ist und eine Chance hat, das mal weiterzuspielen, ist natürlich was nicht viele Leute machen können. Und wenn du dann wieder dein Mindset wieder zurücksetzt, das ist eigentlich eine Ehre, dass man dort ist und dass man diese Chance überhaupt hat, als was Positives zu sehen, anstatt man hat eben gerade wieder was verloren. Dann muss man das einfach manchmal sich daran erinnern, wo du hergekommen bist, was das eigentlich bedeutet, hier zu sein. Und dann kannst du am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen mit einer ganz anderen Energie. Kannst du dann wieder von vorne anfangen und dann klappt es auch wieder besser. Und dann gewinnst du den Starting-Job wieder. Und ja, dann wird unser gesamter Coaching-Staff gefeuert. und dann wird ein neuer Head-Coach eingestellt. Und ja, also die ganze, jedes Mal, wenn du wirklich gedacht hast, ja, jetzt wird es besser, jetzt haben wir einen Rhythmus drinnen, ist dann wieder was Verrücktes passiert. Ja. Und ja, und dann am Ende der Saison, wir hatten 4 Siege, 12 Niederlagen und einen Unentschieden. Was natürlich in der NFL gar nicht geht, also das geht überhaupt nicht. Und dann sogar bis in die Offseason hinein auch, also man hört dann die ganzen Experten und so, ja, das ganze Team soll gefeuert werden, alles muss weg, alles muss ganz neu gemacht werden, alle Draftpicks sind für nichts zugute, haut sie alle raus. Und ja, also in diesen ersten 12 Monaten, also Preseason, In-Season oder Postseason, war wirklich extrem einfach belastend, weil dieser Druck einfach ständig da war. Dass man, man wusste nie genau, wer der nächste Coach wird,
wie es weitergeht.
Welche Spieler jetzt plötzlich kommen. Und ja, also es war mit mein Rookie-Season aus persönlicher Sicht, aber auch aus Sicht des ganzen Teams war mal mit Abstand das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe.
Würdest du sagen, dass da dein Support-System wirklich der Key war, dass du das da durchgepackt hast, also Frau, Familie etc., die dir wirklich den Rücken gestärkt haben, um mit dem Rückschlägen umgehen zu können und nicht irgendwie dein Gleichgewicht zu verlieren?
Ja, auf jeden Fall. Weil natürlich, man hat dieses Support-System auch im Team. Aber wenn du mal als Team so oft verlierst, dann splittern diese Gruppen auch immer mehr ab. Ja. Und dann ist es halt extrem wichtig, da zu Hause jemanden zu haben, der ich da unterstützen kann und der ich auch wieder runterbringt von diesen Stress-Levels. Weil wenn du da ständig immer nur so auf 100 oben bist, also du kannst dich da nicht mehr erholen, du schläfst nicht mehr gut, der Stress ist, du verlierst Gewicht, du wirst schwächer, konzentrierst dich nicht mehr so gut. Und das sind so Sachen, einfach daheim, dass du runterkommst, dass du, was weiß ich, meditierst, dass du religiös bist, betest, oder wenn du irgend sowas hast, der dich in eine Ausweichmöglichkeit hast, ist einfach extrem, extrem wichtig.
Boah, ich hab eine Story aus deinem Rückjahr, wo du es jetzt gerade sagst, und wir sprechen immer drüber, an den Herausforderungen wachsen, ja. Und wir haben mit den Raiders gegen euch gespielt, 2022, will ich sagen, wo ihr komischerweise, ihr habt gewonnen, ne? Ihr habt, das war eins von diesen Games in dem Jahr, wo wir 100, wo wir das Ding schon in der Tasche hatten und dann irgendwie gegen die Colts, die in dem Jahr bis dahin, glaube ich, 2 Spiele gewonnen haben, auf einmal verlieren, ja. Genau. Aber ich kann mich noch erinnern, nach dem Spiel, so, ich bin kurz zu dir hin, wir haben kurz Hände geschüttelt und sowas, aber ich habe es in deinem Gesicht gesehen, so, oh shit, so, weißt du, du warst nicht nur vom Spiel im Arsch, sondern auch von dem gesamten Jahr, was ihr einfach hattet. Und ich bin mir sicher, Max Crosby und die Jungs haben es an dem Tag auch nicht leicht für dich gemacht. Ein Jahr später warst du aber ein komplett anderer Spieler auf einmal. Und ich habe gesehen, okay, dieser Groschen ist gefallen. Der Mann ist jetzt angekommen in der Liga. Deine PFF-Grade ist auf einmal auf Top-Niveau gewesen in dem gesamten Ding. Wie oder was war für dich der Key, um diesen Schritt zu machen? Ich meine, immer der Sprung vom ersten Jahr zum zweiten Jahr ist bei vielen Spielern der größte. Aber ich fand, besonders bei dir hast du es eben im Gesamten, in deinem On-Field-Play gemerkt, in deiner Körpersprache, in allem, dass du auf einmal eine ganz andere Präsenz hattest. Was hast du in der Off-Season gemacht oder wie bist du dieses zweite Jahr dann angegangen?
Zweite Jahr war eigentlich, also natürlich, man lernt in der Off-Season, man lebt sich ein, was für mich extrem, extrem wichtig war. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es für mich einfach die Mentalität hat sich ein bisschen geändert, weil eben im ersten Jahr, jedes Mal, oder hat sich zumindest so angefühlt, jedes Mal, wenn dein Fehler passiert ist, wurdest du gleich mal rausgenommen und du hast deine Starting Position verloren, gleich einmal. Jahr, du kommst, also du fängst mal die Offseason an. Okay, ich war der Starter, der Left Tackle ist meine Position und das ist jetzt, ich werde jetzt dann weiterarbeiten, die zu behalten, aber ich habe sie jetzt einmal. Und dann ist dann einfach so, dann ist man konstant einfach, dann Training für Training ist man dann besser geworden. Und ich hatte dann einfach diese Erwartungshaltung hat sich einfach geändert, weil man davor hat man, oder die, im ersten Jahr besonders, hat man halt ich immer das Gefühl, ja, wenn ich einen Fehler mache, bin ich draußen. Aber das führt dann einfach dazu, dass du dann vorsichtiger spielst, du
überdenkst Sachen.
Du denkst zu viel, genau, du verlangsamst dein Spiel. Und im zweiten Jahr war es dann mehr so, ich werde mein Spiel spielen. Und wenn es nicht gut genug ist, ist es sowieso nicht gut genug. Da kann man nichts
machen. Dann ist es nicht gut genug. Ja, dann ist es so. Dann ist mir auch scheißegal, ob der Coach es schreit oder dann mach, was du willst, aber ich spiele mein Spiel. Hammer.
Genau. Und dann war einfach für mich, hat sich diese Mentalität von Erwartungen, also diese Erwartungen von draußen geändert, dass ich dann mehr so auf meinen Inneren einfach, was ist mein, also mein Standard, wie werde ich an meine, also meine Herangehensweise und wie trainiere ich jeden Tag, wie spiele ich jeden Tag, und das wurde mir dann mehr und mehr, also wichtiger, und dann konnte ich mich dann auch nicht mehr so auf die Resultate so konzentrieren. Also ich wusste nicht mehr, was, egal was die Erwartungen waren, was die Resultate waren, weil ich wusste, was ich jeden Tag für Arbeit geleistet habe, ich konnte damit zufrieden sein, egal was dann passiert ist. Und damit konnte ich dann einfach mein Spiel dann, ich konnte es schneller spielen, aber in meinem Kopf hat es sich dann trotzdem langsamer angefühlt, weil ich dann einfach, es wurde dann gemütlicher, also ich habe mich wohler gefühlt, ich konnte besser kommunizieren, ich habe mehr Dinge gesehen. Und ich glaube, dass es so einfach im Kopf quasi die größte Entwicklung war, vom ersten zum zweiten Jahr.
Das ist Hammer. Krass, Hammer. Ey, das ist ein Wort, Mann. Das ist ein Wort. Das ist, worum es geht, Mann. Du hast, glaube ich, besonders als O-Liner hast du eine riesige Learning Curve vom College zur NFL. Und gerade in dem ersten Jahr, Mann, die Athleten, gegen die du auf einmal spielen musst, sind ein ganz anderes Kaliber vom College zu NFL. Diese College-Defensive-Liner, weißt du, da hast du mal eine bessere, mal eine schlechtere, aber du hast vielleicht in der gesamten College-Defensive-Line hast du einen Guy, der vielleicht das mal in die NFL packt. In der NFL ist halt jeder von diesen Dudes ein College-Phenom gewesen. Und ich habe riesen Respekt vor der Offensive-Line und dem Grit und der Mental Toughness, die du haben musst, um diesen Sprung zu schaffen, dich da zu etablieren. Vielleicht ein bisschen wissen würde.
Ganz kurz, war da vielleicht ein Moment für dich, wo du gesagt hast, wo wirklich dieser Switch umging und wo du gesagt hast, hey, ich bin jetzt angekommen, also ich bin wirklich, ich habe jetzt diese Rookie-Saison und diese ganzen Ups and Downs, diese Adversity, wo ich durch musste, hinter mir gelassen und ich bin jetzt wirklich, wo einfach dieser Mindset-Shift passiert ist, wo ich bin jetzt echt ein solider Starter hier. Boom, das ist mein Moment, weißt du? Also so ein Moment, wo du vielleicht jemanden krass, einen Pro-Bowl-Spieler geblockt hast oder was auch immer passiert ist. Gab es da sowas für dich?
Nein, weil es hat sich nie irgendwie angefühlt, als wäre ich jetzt auf einmal ein anderer Typ oder so. Also ich bin immer noch genau dasselbe. Aber es hat sich dann einfach die Erwartungen haben sich für mich geändert. Und natürlich dann, wenn du dann ins Trainingslager gehst im zweiten Jahr und du konstant immer mit der ersten Gruppe mitläufst und dann fühlst du dich auch mal wie ein Starting Left Tackle. Ja. Aber ich glaube, diese Mentalität darf aber auch nicht so sich ändern, wo du fühlst dich auf einmal so gut, dass du dann untouchable bist und du musst jetzt
Der Moment, wo du denkst, dass du angekommen bist, ist der Zug schon wieder abgefahren.
Ja. Aber so eine gesunde Portion, so Selbstbewusstsein ist ja schon was Gutes.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte nicht, also das hat sich dann einfach für entwickelt und dann mit jedem Spiel einfach verbessert, einfach, dass du sagst, ja okay, Woche 1 abgeschlossen, Woche 2 abgeschlossen und dann mit jedem Spiel, das du halt einfach unterm Gürtel hast, fühlt es sich dann einfach natürlicher an und du fühlst dich einfach wohler dort auf der Position.
Ja, nice.
That's real. Sollen wir ein bisschen in den Ausblick reingehen? Wie, du hast deinen Weg bis jetzt natürlich ein bisschen beschrieben. Wie siehst du, wie geht's weiter für dich? Was sind deine Ziele, die du vielleicht noch hast hier in dieser Liga? wie viele Jahre machen wir noch? Oder hast du dir irgendwie ein Ziel gesetzt, wo du weißt, okay, da, das
lass mal hier drüber reden, du weißt, Alter, wir gehen in Jahr 4, du weißt, was das heißt. Extension is coming, baby.
Ja, natürlich, das ist, ja, also auf die Anzahl an Jahre möchte ich nicht. Ja,
muss keine genaue, vielleicht einfach ein Gefühl, wo du sagst, hey, ich liebe Football immer noch, ich mach so lange es geht körperlich, oder ich mach's solange das Ganze mir noch Spaß macht.
Ich glaube, dass, also für mich hängt das halt, glaube ich, zusammen. Also wenn ich's, also zur Zeit macht es Riesenspaß, ich liebe es, aber ich kann mir dann auch vorstellen, wenn dann der Körper wirklich nicht mehr so macht, wie du willst, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das viel Spaß mehr macht. Also ich kann mir dann vorstellen, was weiß ich, wenn ich nach 10 Jahren sage, es Knie, Knöchel, was weiß ich, Schulter, irgendwas spielt nicht mehr mit. Aber ich hatte eine geile Karriere, kann ich mir dann natürlich schon vorstellen. Aber wenn ich sage, ich möchte 15 Jahre spielen, natürlich wäre das natürlich das Ziel. Also ich würde lieber länger spielen.
Ja.
Aber ja, ich lasse das mal auf mich zukommen. Schauen wir mal. Ich werde mich natürlich...
So jetzt lass mal ganz kurz Vertragsverlängerung reden. Natürlich, wir reden... Also du gehst ins Jahr 4 rein. Das ist normalerweise... Das ist jetzt dein Contract Year.
Genau.
Und du wirst nächstes Jahr Free Agent sein, wenn sie dich nicht frühzeitig verlängern. Wie schaut das aus? Also Indy ist natürlich, du hast Spaß, ihr habt jetzt noch nicht den Erfolg gehabt, den du natürlich hättest gern dort. Ich weiß nicht, ob man da zu viel sagen kann, aber ich weiß nicht, also wärst du dazu offen, auch sagen, hey, ich gehe für eine bessere Opportunity woanders hin? Können wir das sagen oder sollen wir das rausschneiden?
Ich will nicht ins Heißwasser bringen. Ich glaube, sowas ist ja, einfach Agent. Das ist Agent-Talk, ja, ist alles gut.
Okay, note mal hier 28 Minuten.
Yeah.
Mach ich.
Aber um ehrlich zu sein, es kommt einfach darauf an. Also nächste Offseason ist natürlich noch weit weg. Aber wir werden natürlich machen, was am besten für.
Klar. Für euch, für alle. Ja, ja.
Aber ja, wir lieben es hier, aber natürlich, das machen wir so am besten für die Familie.
Auf jeden Fall. Und ich meine, der Familie hat Zuwachs bekommen. Spürst du ein bisschen einen Unterschied vom Mindset her, jetzt als Papa in deine erste Season zu gehen, wo du sagst, okay, ich hab nicht nur irgendwie meine Frau, sondern ich habe auch noch Tochter, für die ich das Ganze machen muss. Nimmst du es als Motivation mit? Wie nimmst du das Ganze wahr?
Ja, also natürlich, Spiele habe ich jetzt noch bis jetzt noch keine gespielt, aber ich merke es jetzt schon einfach beim Training jeden Tag. Man hat dann nochmal eine Person, die man eben nochmal unterstützen möchte, einfach für sie alles geben würde. Und man spürt schon, dass man dann nochmal ein wenig motivierter ist, dann einmal noch einen Satz dazu zu geben, nochmal ein Sprint dazu zu hauen oder so. Also man spürt auf jeden Fall den Unterschied.
Wo ist zu Hause für dich? Bist du, würdest du sagen, es ist tatsächlich jetzt schon hier Indy oder oder Michigan geworden, oder spürst du deine Heimatgefühle immer noch für Österreich, auch wenn du jetzt schon eine Weile lang ja schon nicht mehr da lebst?
Nein, also ich würde auf jeden Fall sagen, zu Hause ist, also Indiana ist für uns zu Hause. Natürlich, ich liebe es, nach Österreich auf Besuch zu kommen. Aber das schaffen wir jetzt auch höchstens noch einmal im Jahr.
Ja.
Also deswegen, man freut sich.
Du musst dich dafür nicht schämen, du redest hier mit zwei Jungs,
sind alle im selben Boot. Und das Ding ist, der Grund ist, dass wir alle amerikanische Frauen haben.
Amerikanische Frauen sind der Glue, da kommst du hier nicht mehr weg aus den USA. Dann könntest du dir vorstellen, vielleicht später, keine Ahnung, nach der Karriere mal nochmal nach Österreich zu gehen, oder wie steht deine Frau zu Österreich? War sie schon mal da? Wie hat sie gefallen?
Ja, sie liebt Österreich, also die Leute, das Essen, die Kultur.
Ja, da hast du eine Chance, also schon mal eine Chance.
Die Chance bist du da, aber ich glaube auch dann, also höchstens würden wir, was weiß ich, Teilzeit, also im Sommer,
das Kinder in der Schule sind,
dann mal von der Schule längere Zeit frei haben, dass man dann nach Österreich kommt. wenn er noch so einfach Europa zeigt. Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass wir dann langzeitig dort in, also wieder nach Österreich kommen würden.
Ey, ganz kurz, Ziele, deine persönlichen Ziele für Football. Wir haben darüber geredet, du hättest gerne 10 plus Jahre, wäre super. Wie schaut es aus so mit persönlichen Accolades? Like wie Pro Bowls, All Pros, ist sowas bei dir auf dem Schirm oder eher geht es eher um den Teamerfolg?
Ja, natürlich, also individuell möchte man ein First Team All Pro sein, weil man
nice.
Der Beste auf der Welt auf dieser Position sein möchte. Aber natürlich, ein Super Bowl Ring ist bei mir auf selber Höhe. Also ich glaube, das sind sehr, sehr hohe Ziele, aber natürlich wahrscheinlich
so hey, eins, wir machen das alle.
Die man sonst nie irgendwie erreichen kann. Also da,
ja, wir machen das alle für den Ring, Digga. Das ist Nummer eins Ding. Ich meine, Personal Accolades ist super. Nimmt man mit, weißt du, ich meine, aber ich finde, du merkst es immer, wenn du diesen Ring hast, ist einfach ein anderer Stempel nochmal. Ja. Und allein gesagt zu haben, hey, ich bin diesen Weg bis zum größten Spiel der Welt gegangen, ist einfach ein Riesenmoment.
Sowas ist halt auch für immer. Es ist funny, wenn ich und mein Sohn, wir haben gestern so, sind durch die Schublade gegangen, habe ich Super Bowl Loser Ring gefunden, aka mein NFC Championship Ring.
Yeah.
Weißt du, weil das ist halt der Loser. Wenn du den Super Bowl verlierst, kriegst du den Championship Ring. Und was halt, stell dir mal vor, ich hätte den Super Bowl Ring. Weißt du, das ist forever Super Bowl Champion. Du bist der Super Bowl Champion. Das ist sowieso so ein Doktortitel hinter deinem
Doktortitel,
Namen.
Doktortitel, ja. Doktor für Football ist es.
Ich habe auch, weil der Joe Staley, 49er, hat auf der Central Michigan gespielt. Wir hatten genau dasselbe Gespräch, wie er mal auf die Uni zu uns gekommen ist. Und da hat seine Tochter genau dasselbe gefragt, warum er denn keinen Super Bowl Ring hat. Und ja, zweimal in den Super Bowl zu kommen ist natürlich, und dann beide verlieren, ist natürlich extrem.
Das ist tough. Ja, der ist bitter. Also, ja.
Tough. Wie sieht dein Alltag in Indy aus? Du machst du dein Off-Season-Training auch in Indy? Gehst du woanders hin zum Trainieren? Wie sehen zurzeit deine Tage aus? Noch in der, ich weiß nicht, seid ihr schon in OTAs? Habt ihr schon angefangen?
Nächste Woche fangen wir an.
Nächste Woche, okay.
Aber ja, also normalerweise, also letztes Jahr immer, waren wir hier und dann auch in Kalifornien, weil dort eben ja, also Sportagentur und Trainingsanlage und so ist und halt das Wetter ein bisschen angenehmer
bisschen
ist.
Als
in Indien. Wo seid ihr da?
In Southern California, in Irvine.
Okay, ja, ja, nice.
Orange County.
Ja, gut. Ja, gut,
ja. So eine schöne Umgebung. Aber ja, dieses Jahr natürlich mit der Kleinen sind wir hier geblieben. Ich habe aber hier ein ziemlich gutes Off-Season-Programm und dann ist wirklich am Vormittag mit immer Training, Nachmittag manchmal Training und die restliche Zeit entweder mit Baby und Frau verbracht oder manchmal, es sind ein paar Jungs, sind auch hier geblieben in der Offseason, trifft man sich mit denen hin und wieder, aber ja, Großteil war einfach wirklich nur trainieren und dann nach Hause kommen und Papa sein, was persönlich eigentlich die beste Offseason ist.
Hast du noch irgendwelche Hobbys übrig außerhalb von Football? Bist du mittlerweile Fischer geworden oder Jäger, wie viele von den anderen Offensive Line-Jungs immer?
Nein, also ich glaube, für die meisten Leute ist meine Freizeit ziemlich langweilig. Aber ich bin gern draußen. Also wir gehen sich einfach Radfahren, Pickleball.
Pickleball, Mann.
Nice. Sachen, schwimmen gehen. Und ja, die restliche Zeit ist dann dreht sich dann eh um Football und Familie.
Football und Familie, Mann. Football und Familie sind eine Theme, die man bei dir, glaube ich, wirklich viel raushört. Und du hast gemeint, ja, manche Leute finden das langweilig. Ich finde, es ist komplett okay, Spaß daran zu haben, Zeit mit den Leuten zu verbringen, die einem viel bedeuten, und Spaß daran zu haben, den Job zu tun, den man tut. So, du musst nicht zu viel außer, wenn dir Football Spaß macht und du, das ist, was du tust, Digga, dann musst du dich nicht erklären. Das ist, ey, ich habe Spaß daran, das ist, was ich mache.
Ja,
Mark, sollen wir in Rapid-Fire-Runde reingehen.
Rapid-Fire, ja. Also wir haben Tradition, dass wir Gäste, wir machen eine Schnellfragerunde. Also das Erste, was dir in den Kopf kommt, einfach rausschießen. Okay, erste Frage. Härtester Gegenspieler, gegen den du je gespielt hast?
Miles Garrett.
Ja.
Salute, Digga.
Hey, good luck. Wie war's?
Ich hab Miles Garrett an der O-Line blocken müssen, Digga, in einem von den Games, die ich für die Giants gemacht habe. Der Typ hat ein Get-Off. Das ist anders, Mann. Das ist.
Mit solchen Leuten ist halt auch das Problem. Die sind halt genauso stark wie du, aber sie bewegen sich halt so viel schneller. Und du musst dich rückwärts bewegen, sie bewegen sich vorwärts.
Ja.
Aber ja.
Schrecklich. Ja. Nee, kann ich mir gut vorstellen.
Dein
Lieblingsstadion in der NFL? Außer dein Home Stadium.
Ich glaube, die Raiders.
Legion ist nicht schlecht.
Ja?
Bro, Legions bockt schon. Das ist,
echt eine coole Atmosphäre. Eines der wenigen Stadien, in denen ich noch nicht war.
Ja, das ist so, Club-Atmosphäre, weiß man, ist geschlossen. Die haben immer Musik-Acts am Start. Du hast immer irgendwelche, du hast Marshawn Lynch oder irgendwelche Celebrities, Ice Cube und sowas sind immer dabei. Und am Floor-Level ist es so wirklich wie Club-Sections, wo Leute so Flaschen bestellen können und dann kommen auf so ein, das ist dann so ein Flugzeug, das ist so ein goldenes Flugzeug mit so Champagnerflaschen drauf, die sie rausbringen mit so Konfetti also und allem.
Party oder was? Okay, krass. Ja, Vegas-Style halt. dein Lieblingsessen aus der Heimat?
Aus der Heimat? Gulasch mit Semmelknödel.
Oh, hey. Yum. Okay.
Was vermisst du an Österreich am meisten?
Familie.
Das ist eine gute Antwort.
Das ist eine gute Antwort.
Was ist das Erste, was du machen musst, wenn es nach Hause geht?
Essen gehen mit Familie.
Ja, schön Marc und ich immer in Frankfurt am Flughafen erstmal Butterbrezel ziehen.
Butterbrezel und dann gibt es zum Mittagessen den lokalen Döner.
Das den ist Döner.
Okay, dies oder das fragen. Schnitzel oder Burger?
Schnitzel.
Absolut. Berg oder Strand?
Berg.
Der Österreicher. Der Österreicher.
Off-Season lieber in Europa oder in USA?
USA.
Ja, ich kann mir bei dir auch vorstellen, so aufs Retirement hin, dann Kalifornien, Napa Valley, schönes Haus, ein bisschen. Kann ich bei dir sehen.
Geld verdienen dafür.
das kommt.
Das kommt, Digga.
Mach so weiter, wie du bis jetzt gemacht hast, und das kommt. Okay, an Game Day. Trash Talk oder purer Fokus?
Purer Fokus.
Ist eher Fokus, ne? Ja. Kino oder Netflix?
Kino.
Ja?
Okay.
Ich bin tatsächlich einer, ich chill wahrscheinlich eher zu Hause.
Jetzt hast du einen Film, den du...
Mit drei Kindern.
Ich sag ehrlich, das ist underrated. So, mit einem Kind geht's noch. Mit einem Kind, ich krieg den relativ schnell in den Kinderwagen, zip, ins Auto, das geht noch. Aber wenn du drei hast und dann hast du so Moving Parts, du musst Zone-Defense spielen.
Ja, genau. Weißt,
wir versuchen uns im Kino hinzusetzen und der andere läuft schon wieder, ist vor dem Screen, rennt rum. Ey, Film fängt an.
Oh shit. Hast du einen Lieblingsfilm oder einen Film, den du einfach immer wieder sehen könntest?
Boah, ist eine gute Frage.
Für mich ist zum Beispiel Dune. Dune könnte ich, kann den 20 Mal hintereinander anschauen. Welch? Dune 1 und 2 und beide. Und 300.
Ja, die ganze Star Wars-Serie.
Star Wars?
Also die
okay.
Filme. Ja. Star Wars-Guy, okay.
Ja. Ich habe wahrscheinlich für mich, ich bin ja Fantasy-Guy auch, so Herr der Ringe.
Ja, okay. Herr der Ringe, ja. Ich
hatte damals, da war ich, was weiß ich, wie alt ich war, ich hatte eine gebrannte Herr der Ringe, die zwei Türme, DVD. Und das war der einzige Film, den ich hatte. Ich habe den ungelogen, mindestens 50 Mal gesehen. Den Film.
Was war dein Lieblingscharakter? Warst du Legolas-Guy oder Aragorn?
Der eher Aragorn.
Aragorn.
Oder die Schlacht von Helm's Klamm. Weißt du, wie oft ich die gesehen habe?
Die Schlacht von Helm's Klamm, du alter Nerd.
Ich sag's, wie es ist, Alter. Okay. Oh shit, wo sind wir? Lieber früh joggen oder spät heben? Also im Endeffekt fragen wir hier Morning Workout oder Abend Workout?
Ja, in der Früh. 100%
früh. Ja, absolut. Boah, das ist mit jedem, mit dem wir bis jetzt geredet haben.
Früh. Aber ganz ehrlich, Alter, du willst es in der Früh einfach weghaben, dass du für einen Tag chillen kannst. Ja. Das ist abends, Alter, abends ist durch, ey.
Ja. Das ist abends, lift nicht. Exactly. Weißt du, wer ich mir vorstellen könnte, der das macht, aber so jemand wie Kasim. Weil diese Bodybuilder, die machen doch immer diese, die machen immer diese langen 2-Stunden-Workouts, weißt du mal, wo die dann so mitternachts ins McFit gehen noch, weißt du, ich meine, irgendwie noch Brust machen oder was. Ich so, come on, dog.
Ja, so 2 days, du musst abends gehen, so weißt du.
Ja, du musst einmal morgens, einmal, für mich morgens, selbe.
Was würdest du lieber machen, eher einen krassen Hitstick oder einen Pancake-Block? Was ist ein Hitstick als O-Liner?
Ich glaube, so, dass du so rennst, vielleicht so ein Guard-Pull und du tust so...
So ein Guard-Pull, ja, so ein Pull und du ballerst dann weg oder Off-the-Line-Pancake.
Off-the-Line-Pancake,
Off-the-Line-Pancake, würde ich sagen, weil das einfach... Yeah. Dann, weil du hast einfach mehr Kraft und Athletik erfordert. Weil wenn du sonst im Open Field, was die meiste Zeit, wenn wir da irgendeinen DB oder so treffen, erstens haben wir körperlich überlegen, und zweitens, wenn auch mal ein Linebacker da mal schlechte Position hat, fliegt er um, egal wie stark du ihn überhaupt berührst.
Ja, ja, ja. Also ein Pancake-Block ist einfach so pure Domination.
Domination.
Also, man.
Dann hat null Ausrede, dass irgendwie was anderes, was da was war. Also du hast ihn einfach zerstört. Yeah.
He's like, oh, he tripped me. So, my feet got caught up. Das kommt dann immer. So, Coach, all good, man. He didn't get me. I just tripped.
Just tripped, right.
Und dann als letzte Frage, vielleicht hier ein bisschen tiefer. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Den ich je bekommen habe? Echt schwierig.
Ist immer schwer, das festzumachen auf einen, oder? Ein guter Ratschlag zählt auch.
Control the controllable. There you go.
Ja. Das Problem ist, ich kann mir dann diese ganzen Zitate auch nie richtig merken.
Naja, du kannst aber auch irgendwas einfach freestylen oder paraphrasen.
Würde ich einfach sagen, hab keine Angst, Fehler zu machen. Riskiere und geh das Risiko ein und im Nachhinein kannst du es immer noch wieder reparieren oder kannst du wieder von vorne anfangen. Aber
geh das Risiko ein. Das ist ein Satz, das ist ein Punkt, Mann. sieht man auch in deiner Story, Mann. Du bist das Risiko eingegangen, du hast dieses Ticket in die USA genommen, du hast die Tickets ans College dir gelöst, hast Positionen gewechselt. In 18 Games dich für die NFL empfohlen, in der NFL den Weg eines Rookie-O-Linemen, der wirklich nicht leicht ist, gegangen und dich durch die Ups und Downs von deiner Mannschaft und von deiner Karriere durchgekämpft. Zu einem Punkt, wo wir jetzt, glaube ich, alle sehr gespannt sind auf deine nächste Season. Von meiner Seite, ich kann nur sagen, danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du heute vorbeigekommen bist.
Danke.
King Bernie in the House aus Österreich, Mann, ist immer eine Ehre. Ja. Ich hoffe, dass wenn wir uns, falls wir uns diese Season begegnen, dass ich auch endlich mal einen in die Win-Column kriege gegen dich, weil irgendwie die letzten Jahre, wo ich gegen die Colts gespielt habe, du es immer geschafft hast, mit dem Dub am Ende rauszukommen. Aber ja, Mann, vielen Dank fürs Kommen und viel Glück diese Season.
Dankeschön. Dir auch.
Hi, dann war es von Game Changers für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace.